Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast. Diese Folge wird präsentiert von Allianz. Auch Helferinnen und Helfer verdienen Hilfe. Details auf allianz.at/Feuerwehr.
Manchmal braucht es überhaupt nicht viel. Es reicht ein einziger Funkspruch und hunderte private Kalender sind auf einen Schlag abgesagt. Und dieser Funkspruch, der klingt so.
Hier Einsatzleiter, bestätigt der Waldbrand, Wald im Vollbrand, circa 2 Hektar. Kommen?
Ja, hier Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Verstanden. Ja, das ist einer der größten Feuerwehreinsätze und einer der größten Waldbrände in der Geschichte der Steiermark. Und wenn wir uns die Bilanz anschauen, die ist wirklich unglaublich. 17 Tage Dauereinsatz, 2300 Feuerwehrmänner und Frauen und 580 Einsatzfahrzeuge. Eigentlich ist das kaum zu glauben. Damit Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilic und in dieser Folge geht es um den Waldbrand in Eisbach-Rhein im April 2026. Und im Funkspruch vorhin habt ihr Abschnittsbrandinspektor Hannes Koch gehört. Er ist der Einsatzleiter und er ist Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Eisbach-Rhein und er ist Abschnittskommandant im Abschnitt 6 Graz Umgebung. Hannes, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und weil es bei so einem Einsatz natürlich unglaublich viele Disziplinen benötigt, ist auch Hauptbrandinspektor Günther Kriegel bei uns. Er ist der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Stivol und er ist dort Drohnenbeauftragter. Günther, herzlich willkommen.
Ja, hallo und danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Hannes, wir haben hier bei Blaulichthelden ja auch über den historisch größten Waldbrand in der Geschichte der Steiermark berichtet. Das war in Wildalpen vor 2 Jahren. Das war die Folge 66 und 67 bei uns. Wie steht es jetzt um den Waldbrand in Eisbach-Rhein bei euch? Habt ihr Wildalpen abgelöst?
Hier Wildalpen haben wir nicht abgelöst, nur vom personellen Aufwand. Wir waren bei der Größe von 70 Hektar. Das war in Wildalpen schon noch ein bisschen mehr. Aber man kann das Gelände und die Geografie vom Gelände überhaupt nicht vergleichen, was in Wildalpen war, wie jetzt da bei uns. Also wir haben eine zärtlichere Landschaft, kann man sagen, bei uns. Also nicht nur Felsen.
Jeder Einsatz beginnt mit einer Alarmierung und wir beginnen natürlich auch mit der Alarmierung. Aber bei euch hat die Alarmierung schon eine ganz besondere Bedeutung. Das war ein bisschen anders als üblicherweise. Samstag, 25. April 2026, 6 Minuten nach 12 Uhr Mittag. Wie war das?
Richtig, ja. Es ist der Notruf bei der Alarmzentrale in Graz Umgebung eingegangen und bei uns wird noch mit Sirenen alarmiert. Und der Disponent hat uns aber schon gesagt, auf der Abfrage, mehrere Notrufe sind eingegangen und den Waldbrand im Mühlbachkrumm bestätigt. Auf das hin haben wir gleich eigentlich schwergewichtig alarmiert. Wir haben einen ganzen Abschnitt alle Großtanklöschfahrzeuge alarmiert. Es ist sofort eine Drohne alarmiert worden. Wir haben auch in Graz Umgebung ein Waldbrandmodul. Das ist eigens für die Waldbrandbekämpfung am Boden ausgerüstet. Und das wurde auch sofort alarmiert. Was jetzt natürlich das Besondere ist an der ganzen Geschichte, wir haben bis dato keinen Waldbrand gesehen, auch keinen Rauch. Also das haben wir freiweg auf Gefühl alarmiert.
Ja, und die Alarmierung und auch die ersten Funksprüche, die hast du uns mitgebracht, da hören wir gerne rein.
Hier vorhin gerade zum Umgebung Einsatzbefehl für die Feuerwehr Eisbach-Rhein. Hörgast 17, Mühlbachhütte. Waldbrand, mehrere Notrufe bereits eingegangen. Ein Notruf vom Blechkogel, man sieht ihn über. Bereich Hochstein, kommen.
Hier Feuerwehr Eisbach-Rhein, verstanden, alarmieren Sie sofort. Die Drohne steht wohl. Treffpunkt für die ist Einfahrt zum Mühlbachgraben. Und alarmieren Sie gleich DLF 4000 Hittendorf, DLF 4000 Steinberg-Rohrbach und das DLF 4000 Jungdorf und das DLF 4000 Steinberg-Rohrbach. Treffpunkt, alles im Mühlbachgraben kommen.
Hier vor der Graz-Umgebung verstanden. Nachalarm wird durchgeführt. Hier vor der Graz-Umgebung Einsatzbefehl für den Löschschiff Meierhöfen. Hörgast 17, Mühlbachhütte, Waldbrand, Treffpunkt, Mühlbachgraben. Kommen. Vorarlberg-Eisbach-Rhein von Florian-Graz-Umgebung, kann man.
Hier Vorarlberg-Eisbach-Rhein, alarmieren Sie auch weiter gleich als Modul 3 der Waldbrandstaffel. Ich wiederhole, Modul 3 der Waldbrandstaffel, kommen.
Hier Florian-Graz-Umgebung, verstanden, Modul 3 der Waldbrandstaffel wird alarmiert. Ende.
Ja, da ist auch am Funk einiges los. Hunderte Funkgespräche allein in der ersten Stunde.
Ja, die Funkgespräche waren enorm am Anfang. Dadurch, dass wir eigentlich nichts gesehen haben und die Anfahrt so lang war, haben wir dort immer schon wieder nachalarmiert aufgrund von die Beobachter und die Alarme, was immer wieder reinkommen sind frisch, dass sich der Waldbrand rasch ausbreitet und auch der Rauch haben wir immer wieder neu nachalarmiert, muss man sagen. Und auch einen kleinen Hubschrauber angefordert. Das haben wir alles eingerichtet. Jetzt der Schwerpunkt war da sicher, jetzt da war, wir haben Kataloge zusammengebracht, dadurch, dass eigentlich der Luftraum sofort besetzt war mit einem Hubschrauber, weil gleichzeitig eine Übung war im Bereich Deutschlandsberg, eine Waldbrandübung. Und die haben sofort einen Hubschrauber entsendet. Jetzt haben wir leider, natürlich muss man jetzt da wirklich sagen, okay, sofort waren die Kräfte da, aber das war fast ein bisschen zu schnell uns, weil wir kein Lagebild gehabt haben. Wir haben kein Lagebild gehabt von der Luft. Jetzt war es natürlich irrsinnig schwer von der Einsatzleitung, dass sie der jemals ein Bild machen kann, weil die Einsatzleitung war immer im Tal. Was ist da oben überhaupt los? Das ist, die haben eineinhalb Tage, muss man sich vorstellen, nicht gewusst, wie der Brand sich ausbreitet, wo er genau ist. Die haben einfach gelebt von denen, was ich sehe, der Zelthaubunden oder andere Abschnittseinsatzleiter. Und da muss man sagen, genau was wir braucht haben, haben die unten durchgeführt. Also das hat super funktioniert. Das war ein Resümee, also von mir, das muss man mal, das ist wie blinde Kuh. Der eine sagt den anderen, wo man hingehen muss und dem muss man blind vertrauen und der setzt das um. Also war tippitoppi.
Günther, wie bist du denn dann zum Einsatz dazu gekommen? Weil was man dazu sagen muss, diese fehlenden Bilder, von denen der Hannes jetzt spricht, die liefert ja normalerweise die Drohne. Aber wenn der Hubschrauber so schnell vor Ort ist, wissen wir als gelernte Feuerwehrleute, Drohne und Hubschrauber gleichzeitig in der Luft ist schwierig.
Ja, ich bin ziemlich schnell zum Einsatz dazu gekommen durch den Hannes, weil er die Drohne gleich am ersten Ding mitalarmiert hat. Aber das ganze Ding war ja schon, so wie der Hannes gesagt hat, dass die Hubschrauber von einer Übung gekommen sind und echt relativ ganz schnell vor Ort waren und wir keine Zeit mehr gehabt haben, die Drohne in die Luft zu bringen. Und ich bin auch der Kommandant von unserem Stab und ab dem Führungsstab 06. Und wie der Hannes vorher gesagt hat im Gespräch, das ist ganz schwierig dann, dass man das koordiniert, weil man kein Luftbild und nichts hat. Wir haben dann eine Späher ausgeschickt auf den Gegenhang, die wir dann die Drohne an der Hand gehalten haben und eine Bilder die ersten geschickt haben. Aber nur, das ist halt nicht das Ausmaß, was man von der Luft her hat. Und es hat eineinhalb Tage gedauert, wie er gesagt hat vorher, dass wir das in den Griff gekriegt haben, dass wir uns selber mal ein Bild machen können und dann tust du relativ leicht oder viel leichter, wie wenn du nur von den Erzählungen lebst in der Einsatzleitung.
Apropos Einsatzleitung, wir bekommen Fragen immer wieder über Social Media und da schickt uns der Daniel von der Freiwilligen Feuerwehr Kuhnberg, fragt dich eigentlich, Hannes, was sind da die ersten Schritte der Einsatzleitung? Also wie kannst du das koordinieren? Du kommst dahin, du hast schon gesagt, eine besondere Art von stille Post, aber was sind die Schritte, die du in diesem Moment am Anfang machst?
Durch das, dass du eine lange Anfahrt hast, die war über 30 Minuten, kannst du dir natürlich schon ein Szenario abstimmen. Es gibt ein Video, das haben wir uns im Auto, hat das ein Kamerad mit aufgenommen, und wie wir das erste Mal ein Bild gesehen haben, wo der Waldbrand ist und die Rauchentwicklung, das war da wirklich im Auto, da haben alle mal geschrien, da haben alle mal die Augen geöffnet und das ist der Brand. Und dann haben wir aber auch sofort zurückgemeldet, 2 bis 3 Hektar in Vollbrand. Wipfelbrand und Ausbreitung schnell. Und dann kann man sich schon einmal zusammenspinnen, was man da macht, wie gesagt, was man schon alarmiert hat. Und wichtig ist, der Einsatzleiter ist ja da oben nur ein kleines Radl. Die Einsatzleitung unten, das haben sofort gute Leute übernommen und sich gleich taktisch aufgestellt, wirklich, was für einen Einsatz machen die wasserführenden Fahrzeuge, was für einen Einsatz können uns das Bodenmaterial übernehmen in der ersten Linie. Und was kann auch der Hubschrauber machen? Wie können wir den bedanken? Das war ja die Aufgabe von denen alles da unten. Wo kriegen wir Wasser her mit Wassermeister? Wir haben gerade eine gewaltige Trockenphase in der Steiermark. Also das war ja alles nicht so einfach, muss man sich vorstellen.
Zweite Frage gleich noch an die Einsatzleitung kommt von Peter von der Freiwilligen Feuerwehr Grafendorf, nämlich Wie habt ihr gewährleistet, dass die Einsatzbereitschaft bei euch in der Gegend trotzdem aufrecht ist? Ihr habt ja weiterhin Brandmeldeanlagen, Verkehrsunfälle, das Einsatzgeschehen geht ja weiter. Wie kannst du das sicherstellen als Einsatzleiter?
Ja, ich bin eigentlich sowieso einer, muss ich sagen, der was sagt, okay, die Einsatzplanung ist da ganz wichtig. Also ich bin immer der strikt, Einsatzpläne müssen geschaffen werden und ich hätte gern dann das Fahrzeug, das was zu den Brand oder zu dem Geschehen bestellt ist. Also ich bin da echt strikt einer, der was sagt, pass auf, das ist ein Vorschriftsfahrzeug, das mag ich nicht, das geht nicht, weil jeder Kommandant muss eigentlich die Sorge tragen, dass er zu Hause ja seinen Brandschutz aufrechterhält.
Hm.
Und wir haben ja teilweise aus unserem Abschnitt, wir sind 12 Feuerwehren, nur ein Fahrzeug immer alarmiert. Das war einmal okay, das war samstags. Da bleibt schon eine Mannschaft zurück. Das muss man aber in die Köpfe von der Mannschaft einmal einbringen, dass ich heute sage, okay, da brennt der Wald bei der Nachbarfeuerwehr und ich darf da nicht mitfahren. Heute ist Samstag, ja, warum darf ich nicht mit? Weil man das halt erklären muss einmal, warum, wieso, weshalb. Und das Zweite ist, aus unserem Abschnitt haben wir zwei Feuerwehren herauskristallisiert, die was wir komplett daheim lassen haben. Eben, dass sie den Brandschutz und auch für andere, für die technischen Einsätze, da haben aufrechterhalten und natürlich das dann abarbeiten. Das war schon sehr wichtig. Ich hoffe, dass die zwei Feuerwehren das am Anfang verstanden haben und warum sie da sind, aber das glaube ich schon, weil wie gesagt, das ist eine wichtige Geschichte. Ich habe in meinem Abschnitt einen Serveso-Betrieb, eine riesengroße Papierfabrik, die eine Betriebsfeuerwehr haben zwar, aber die Betriebsfeuerwehr war auch bei mir da beim Großbrand und mit dem WLF. Wir haben eine Autobahn, wir haben ein Tunnelnetz, also wir haben mehrere Altersheime, wir haben eines der größten Bundesgymnasium in der Steiermark. Das ist ja alles weiterhin zu betreuen gewesen.
Wie entscheidest du, welche Feuerwehr in diesem Fall dann ja die Stellung hält? Ist das im Vorhinein schon irgendwie definiert oder wie entscheidest du das?
Nein, wir haben da schon strategisch vorgenommen, dass du sagst, okay, wir brauchen nur große Tanklöschfahrzeuge. Was für Feuerwehren waren das? Und die wo Feuerwehren, was als erstes keine großen Tanklöschfahrzeuge gehabt haben, die zwei, die haben wir mal schnell daheim lassen. Also das war für uns wichtig. Wir brauchen Wasser, viel Wasser am Berg und so haben wir vorgegangen. Also das sollte man schon sie variabel halten, weil beim nächsten Mal braucht man wieder gar von der Feuerwehr was und dann lässt man die andere daheim.
Hm.
Wichtig ist, dass man Reserven bildet und das muss man der Mannschaft aber erklären und das muss auch in die Köpfe der Mannschaft hinein. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das macht uns das Rote Kreuz, wenn man das einmal so sagen darf, gut vor, was wir als Feuerwehr noch nicht ganz so kapieren.
Ja, guter Punkt. Ja. Wenn man übt und kann und will und alles hat, was man braucht, aber nicht gleich mitfahren darf, ja, natürlich.
Marcel, du bist ja selber Feuerwehrmann, oder?
Ja.
Wie oft hast du bei einer Feuerwehrübung eine Reserve beübt? Dass du heute hingefahren bist bei einer Großübung und sagst, pass auf, du fährst jetzt um und tust nichts.
Ja.
Weil du bist da, falls was ist.
Hm, verstehe.
Machst nicht, oder?
Nie.
Und so dicken wir bei der Feuerwehr. Beim Roten Kreuz oder auch bei der Bergrettung ist das ein bisschen anders.
Aber ihr habt ja, ihr wart ja 17 Tage im Einsatz, also ich nehme an, letztendlich hat dann doch jeder einmal den Berg aus der Nähe gesehen.
Natürlich, wir haben ja dann auch andere Arbeiten gehabt mit dem Wassertransport, wir haben ja dann auch Wasser über längere Wegstrecken müssen bringen. Es war eine Bereitschaft bei der Hubschrauberbetankung, es war dann der Blackhawk ist ja zum Bedanken, der geht ja nicht so nieder mit einem Bumpyback wie die anderen Hubschrauber, also den muss man per Hand bedanken. Und es sind ja dann viele Aufgaben gekommen, nicht? Andere Geschichten. Es war mal ein Weg zum Richten und dann ist ja die Handarbeit gekommen, den Waldboden umzugraben.
Bleiben wir aber am Anfang vielleicht noch Samstag, Sonntag, bei den ersten zwei Tagen. Da ist ja einiges los gewesen bei euch. Wie hat das alles funktioniert? Also die Hubschrauber waren schnell da. Das heißt, es war mal Löschwassereinsatz, vor allem aus der Luft, nehme ich mal an, am ersten Tag?
Ja, das war massiver Löschwassereinsatz. Wir haben auch zwei Flanken gebildet. Linke Flanke, rechte Flanke. Also ich muss sagen, im Bereich Graz-Umgebung, wir haben da wirklich zwei Waldbrandexperten, das ist einmal der Rieger René und einmal der Fuchsbichler Erwin, die haben uns da geschult und drüllt drauf. Man muss sich jetzt da vorstellen, vor 3 Jahren hätten wir da nichts gewusst. Wir haben eine Ausbildung jetzt genossen. Wir haben am Anfang, ich weiß nicht, wie das bei dir in Niederösterreich ist, alles mit Verkehrsleitkegeln ausgerichtet. Mhm. Also das war unsere Aufgabe als ortszuständige Feuerwehr, beschildern einmal alles und legen mit Verkehrsleitkegeln die Wege so aus, dass die anderen Tankwegen, Führungskräfte, Bodenkräfte auch dorthin finden. Das ist viel Arbeit am Anfang, aber das ist eine Arbeit, glaube ich, die macht sich bezahlt. Und das muss aber vorher wer erklären. Schaut her, so funktioniert das beim Waldbrand, das ist international so, das ist fast überall so. Und da macht sie die Ausbildung, die haben wir 2 Wochen vorher genossen mit den 2 und das hat sie bezahlt gemacht. Ja, so frisch, Aha. Das war wirklich ganz, ganz frisch und dann war das in die Köpfe drinnen.
Dann lass uns mal reinschauen ins Protokoll. Tagebuch Tag 1, was steht da drin?
Ja, der erste Tag, zumindest wie wir mal um waren, haben wir ja probiert, noch eine Brandbekämpfung zu beginnen. Aus der Luft war dann der Flughelfer so schnell da, dass er mir gesagt hat, per Funk schon, das könnt's aufgeben. Also wir hätten alles aufgebaut gehabt zum Brandbekämpfen. Es war aber schon so weit, dass wir, wie gesagt, die Brandbekämpfung vom Boden her müssen haben aufgeben. Da haben wir müssen wirklich dort durchs Feuer durchfahren und auf die andere Seite vom Berggipfel mal kommen. Dann haben wir mal wirklich das Ausmaß gesehen. Dort haben wir dann einen Flug für die Hubschrauber, einen Absturzplatz eingerichtet. Und da ist jetzt ein Punkt, wo uns die Übung in Deutschlandsberg nicht gut in die Hände passt hat. Das, die Hubschrauber war super, aber unser Equipment, was wir brauchen für das, war auch in Deutschlandsberg. Mhm. Das sind so circa ungefähr 120 Kilometer. Und der entscheidende Punkt ist, wir sind lange nicht drauf gekommen, dass das in Deutschlandsberg ist. Also wir haben immer geglaubt, das Zeug ist daheim, aber es bringt uns keiner daher. Also das ist lang hin und her gegangen und es hat keiner gewusst, wo ist der Container, wo sind die Becken, die waren einfach nicht da. Aber das hat man dann auch hingekriegt und dann ist, wie gesagt, der Absprungplatz eingerichtet worden. Und man muss sich vorstellen, 5 Hubschrauber haben dort oben auf 1000 Meter im Minutentakt unser Wasser aus den Becken rausgenommen und verflogen. Und das war natürlich top, weil das haben die Flughelfer und die alle nicht geglaubt, dass wir das Wasser auf 1000 Meter in den Verbrauch jemals dort aufbringen. Herausforderung war riesig. Allein das Verkehrsaufkommen mit den Tankwägen, allein, dass man sagt, Forststraßen kann man jetzt nicht vergleichen mit einer Autobahn. Mhm. Die Fahrer, die müssen alle top drauf sein und das über Tage. Wir haben über Tage das Wasser auf 1000 Meter aufgeführt, damit dort oben das echt immer voll ist und damit genug Wasser für die Hubschrauber da ist, dass keine Standzeit zusammenkommt. Großer Vorteil, warum haben wir das gemacht? Weil das haben wir auch ein paar Mal gefragt, die Frage, warum habt ihr das dort aufgeführt? Der hätte ja Runden auch lohnen können. Naja, erstens tut es hier mal leichter, der Hubschrauber, wenn er sein Last bergab fliegt, weil er sich dann immer als ein Lehrer aufgeflogen und als ein Fuller hat er dann abfliegen können zum Brand und abwerfen. Und die schnelle Rotation. Da geht es jetzt nicht nur um Kosten, aber wir haben am ersten Tag nur kleine Hubschrauber da gehabt, also maximal 500 Liter mit die Bambi Backhead. Und da hat wir die Rotation im Minutentakt gegeben. Das hat ein bisschen schnell gegeben. Wenn ich das jetzt jedes Mal runden muss, holen irgendwo beim Teich und der fliegt jedes Mal da zurück, kaufe ich, dann kann man sich vorstellen, das wird nichts. Das hätte nicht funktioniert. Besser, man fährt mit den Autos länger und mit vielen Autos dafür kann der Hubschrauber schneller löschen. Mhm. Was ganz interessant ist jetzt da, aber auf der anderen Seite, das war jetzt die linke Flanke, wo eingesetzt war die Bodenbekämpfung und aber auch die Brandbekämpfung durch Wasser. Das haben wir als erste Mal, glaube ich, gehabt in der Steiermark. Zumindest haben es die Waldbrandexperten mir so erzählt. Wir haben eine Trillerpfeife und die ist da das erste Mal eingesetzt worden, weil es wirklich einen Rückzug gegeben hat. Einen Rückzug, weil die Brandwand wirklich so schnell gekommen ist, dass die dort geflüchtet sind. Also es ist in der Nacht sogar dort auch Trockkraftspritzen mit einem Becken blieben, der was einfach, wo die Feuerwalzen drüber gefahren ist. Das ist zurückgeblieben. Ja. Der Wind hat in der zweiten Nachthälfte stark zugenommen auf ca. 50 km/h. Das haben sie nicht mehr da halten mögen und somit haben die müssen wirklich flüchten. Ne? Da hätte es uns auch viel gebracht, wenn der Hubschrauber in der Nacht mit einer Last fliegen hätte dürfen. Also in Österreich ist es ja so, nach der Wahl, dass der Hubschrauber in der Nacht fliegen darf mit richtigem Equipment. Das ist richtig. Wir dürfen in der Nacht fliegen. Aber wir dürfen mit keiner Last fliegen. Gut. Einen Aufklärungshubschrauber brauche ich in der heutigen Zeit nicht mehr so oft. Den brauche ich vielleicht schnell einmal, aber nicht so oft. Weil für das habe ich einen Günther gehabt mit der Drohne.
Günther, wenn man ohne Last fliegen will, brauche ich einen Hubschrauber. Da reichen deine Drohnen.
Ja, genau. Da kommen wir dann ins Spiel. Also die Nachtzeit hereingebrochen ist, dann sind wir mit den Drohnen ins Spiel gekommen und haben dann den Bodenpersonal immer die ersten Bilder können liefern und die Brandnester. Ich meine, Brandnester haben wir noch nicht sehen können die ersten paar Tage, sondern wir sind eher da in der Luft gewesen, damit wir ja die Mannschaft einmal schützen. Wo geht es weiter hin? Und was für Windrichtung ist, das war eigentlich einmal der erste Job für uns in der Nacht, dass wir ja für die Sicherheit da waren, für unsere Mannschaft. Und in weiterer Folge ist dann das immer mehr herauskristallisiert in der Nacht, dass wir Brandnester suchen und das dann eben den Baumwässern ermöden, dass die gezielt auf die hinkommen. Was ist der Vorteil von der ganzen Geschichte? Also sie sparen sich viel Weg umsonst zum Gehen und zum Suchen, weil das machen wir von der Luft aus. Und sie gehen gezielt hin, löschen das dort ab und das ist im Prinzip erledigt dann.
Das klingt ganz einfach. Da geht wer hin und er löscht es einfach an. Ja. Da werden sich wahrscheinlich jetzt ganz viele denken, na so einfach ist dann nicht. Wie schaut denn das in der Praxis dann aus? Könnte vielleicht, wer steuert die Drohne? Da gibt es den Drohnenpilot, aber der ist ja nicht allein.
Nein, bei uns ist es so, bei uns ist der Drohnenpilot und die Drohne, wenn die zum Einsatz kommen, sind immer mindestens 2 bis 3 noch mit. Die sind auch gleich ausgebildet wie der Drohnenpilot, aber die haben die Hand dann auf den Bildschirm nehmen und koordinieren dann mit den Piloten zusammen die Drohne. Und die haben dann auch das Funkgerät und die Verbindung zu der Mannschaft, die was dort im Gelände unterwegs ist und koordinieren das in dem Sinn, wo die Glutnester sind. Ja, ich sage, das geht nur zu zweit und wir haben auch die Möglichkeit, dass wir das Drohnenbild 1:1 in die Einsatzleitung liefern mit einem Stream und dann hat die Einsatzleitung genauso das gleiche Bild mit und kann das genau mitverfolgen auch, wo wir gerade in Arbeit sind.
Wer sind denn dann die Kräfte, die da am Boden letztendlich die Glutnester dann mit den Koordinaten der Drohnen aufspüren und löschen? Ist das der Moment, wo die Unterstützung aus Niederösterreich und dem Burgenland ins Spiel kommt?
Ja, genau. Das war für uns das erste Mal und ganz einzigartig, mit denen haben wir gar nicht gerechnet. Das ist, glaube ich, im 3. oder 4. Tag ins Spiel gekommen. Da ist von Niederösterreich die Spezialeinheit gekommen und aus Burgenland mit Pickups und die haben Wasser, glaube ich, von 400 bis 600 Liter hinten geladen gehabt. Und das waren die Spezialeinheiten, die am Boden unterwegs waren. Und mit denen waren wir permanent in Verbindung. Und die haben mit uns koordiniert. Wir sind für sie geflogen, haben die Glutnester lokalisiert und haben das dann 1:1 an sie weitergegeben. Und er hat es dann gezielt bekämpfen können. Ich meine, das hört sich ganz leicht an, aber nur das ist ein Gelände dort, wo man in der Nacht eben das noch schwieriger wird, weil wenn man dort einen falschen Schritt macht und abstürzt, ja, kann es vorbei sein. Aber dort haben wir echt mit Spezialisten zu tun gehabt am Boden. Und das Gleiche haben wir dann auch gemacht. Wir haben Einheiten reingeschickt von unserem Bereich da. Da war die Feuerwehr Übelbach dabei. Die haben einen Pinzgauer, der ist auch nicht so alltäglich mit 1000 Liter Wasser, also ein DLF mit einem Pinzgauer aufgebaut. Und die haben das Gleiche gemacht. Also da haben wir dann im Prinzip 4 Einheiten und in der Nacht in ein Spiel gehabt. Und das war perfekt. Also da haben wir dann viel Glutnester lokalisiert und auch ausgelöscht. Und das Gleiche dann haben wir für das gemacht. In der Früh, ab 3, 4 in der Früh, haben wir dann angefangen, Glutnester in der Karten einzuzeichnen für die Tagesmannschaft. Und dann haben die mit der Karten dann weiterhin die Glutnester gesucht, die wir in der Nacht dann beim Schlussding an sie übergeben haben. Und am nächsten Tag ist dann das weitergegangen. So, das sind die ganzen Nächte dann funktioniert. Und da sind die Drohnen halt immer wieder austauscht worden. Auch die Bereichsdrohnen von den anderen Bereichen sind dann ins Spiel gekommen. Und dann haben wir auch gesehen, dass das nicht so ist, dass wir zu viel Drohnen haben. Das ist eher dann schon mal schwieriger gewesen, das Ganze zu besetzen, dass immer wieder Drohnen da sind. Und man hat auch bemerkt, das ist unabkömmlich. Also das ist eine Mordsunterstützung beim Waldbrand. Es ist eine Erleichterung von der Mannschaft, weil sie sich viel Gehweg ersparen, weil man echt gezielt sagen kann, so, dort ist es. Und dann geht er hin und geht nicht umsonst 2-3 Kilometer und dann findet er da kein Glutnest mehr. Also ich glaube, um das Drohnen-Ding kommen wir nicht herum. Das wird sicher müssen ausgebaut werden und forciert werden.
Wer mehr erfahren möchte über den Sonderdienst Waldbrandbekämpfung im Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverband, da geht es auch ganz speziell um die Waldbrand-Pickups und um weitere Waldbrandausrüstung HLF-2WB für Waldbrand. Das ist in der Folge 19 zu hören, schon eine Weile her, aber immer noch aktuell. Also gerne nach der Folge da auch reinhören. Hannes, wie haben denn die Niederösterreicher und die Burgenländer den Weg zu dir nach Eisbach-Rhein gefunden? Und ich meine jetzt nicht Google Maps. Hast du da nachalarmiert? Haben sich die angeboten? Wie ist das passiert?
Na, da hat sich schon der Landesfeuerwehrverband eingeschaltet, muss ich sagen. Auf die Fachexpertise sind da wirklich die Waldbrandexperten auch gekommen. Du, pass auf, wir könnten das alarmieren über eine KHD-Anforderung. Wir hätten das. Und ja, wie gesagt, die kommen dann zu dir, sollen wir das machen, sollen wir das nicht machen? Und dann fragst du halt nach, du als unwissender Einsatzleiter, ja, was macht das Gerät, können wir das brauchen? Ja, tippitoppi, bitte dann alarmieren. Die waren auch dann am nächsten Tag da. Wir haben ja die wirklich nur in der Nacht eingesetzt gehabt, muss man sich vorstellen. Also die waren ja nur in der Nachtbekämpfung mit den Drohnen, weil alles, was zu gefährlich war in der Nacht, hat eigentlich die Tagesmannschaft dann wieder umgesetzt, wo mit Bergrettung, mit MRAS-Gruppen, sie zum Abseilen. Das ist dann in der Nacht überblieben und haben die Tagesmannschaften aufgearbeitet. Wie der Günther gesagt hat, das war für mich auch fasziniert. Man hat das in ein Koordinatensystem eingegeben. Und mit der Karten und mit einer Geländetaufe ist das dann von Tagesmannschaften, wie gesagt, dort beseitigt worden. Weil am Tag hat man schon gesehen, es war dann bei uns die Vegetation so weit. Und wir haben einen Südhang gehabt und einen Nordhang. Du hast auf dem Nordhang natürlich länger fliegen können wie auf dem Südhang, wegen der Sonneneinstrahlung. Das war mal so. Und zweimal am Tag war ganz interessant, hat sich auch der Wind verändert. Also einmal ist er vom Grom auswärts gegangen und einmal ist er in Grom einwärts gegangen. War ganz wichtig, ja? Weil das hat man dann schon gemerkt bei der Brandausbreitung oder man hat schon gewusst, jetzt wird es Nachmittag 4, jetzt muss man auf der linken Flanke wieder mehr aufpassen wie auf der rechten Flanke. Also das war schon sehr entscheidend, die Geschichten, Wetter lesen und das alles hat man da schon ein bisschen gelernt. Was ein bisschen eine interessante Geschichte war, habe ich nicht gewusst. Manche werden jetzt sagen, warum weiß er das nicht, das API oder hin und her. Es gibt mehrere verschiedene Koordinatensysteme.
Ja.
Ah ja, Koordinaten umrechnen haben wir dann auch nicht gehabt. Wir haben ja keinen Internetempfang gehabt. Aber zum Beispiel die Koordinaten von unserem BOS-Funk hat nicht übereinstimmt oft mit anderen Koordinaten, weil da war es dann halt irgendwo in Mallorca oder in Ibiza. Mhm. Und ja, aber da muss man einmal drauf kommen. Das sind schon so Sachen, okay. Was sagst du?
Es wird dann umgerechnet oder wie übersetze ich die Koordinaten?
Naja, zuerst haben wir probiert, das über einen Koordinatenumrechner. Der geht natürlich online,
ja.
Weil Mathematiker habe ich jetzt nicht immer mitgehabt.
Und da war es aber ein Starlink-Internet, habt ihr später dann gehabt, oder?
Starlink-Internet haben wir von der ersten Minuten gehabt. Das war eine Geschichte, das haben wir immer mit. Bei uns gibt es das zweimal einen Abschnitt. Das ist bei den Feuerwehren. Und das haben wir von der ersten Minuten, aber das hat der am Berg oben nicht. Also du brauchst das oft am Berg um, dass du sagst, okay, was für die Koordinaten hat mir der jetzt gegeben? Jetzt schicke ich dir meine BOS-Koordinaten und der musste halt dann umwandeln. Aber das war so ein Thema, das war in den ersten paar Tagen immer wieder, die Koordinaten passen nicht. Dann sind wir mal draufgekommen, okay, auf die Drohnen geben wir uns andere Koordinaten wie unser BOS-Funk. Aber das muss man halt dann gleichstellen und dann kommt man da auch drauf. Aber habe ich nicht gewusst.
Spannend, ja. Also ein Einsatz für alle Sinne, ja. Ein bisschen was Gehirnjogging mit Koordinaten umrechnen und dann kommen die Emotionen aber auch. Ich bin noch hellhörig geworden, wortwörtlich, nämlich bei der Trillerpfeife. Wie kann man sich das vorstellen? Erklär uns das. Wer hat die einstecken? Wann wird das Signal gegeben? Wie funktioniert das?
Ja, das ist eigentlich schon klar. Man macht sich ja einen Ankerpunkt aus, so heißt es bei der Waldbrandbekämpfung. Und sobald man das eigentlich hört, das Notsignal, dann ist das Eintreffen dort bei den Ankerpunkt. Und dort wird dann durchzählt, geht wer ab, geht keiner ab, wo ist wer, wo könnte noch wer sein oder hat es wer wehtan. Also der Ankerpunkt ist schon ganz eine wichtige Sache. Und da ist auch wieder der Kommandant. Ne? Dort treffen wir uns, dort ist der Ausgangspunkt. Und was in der ganzen Waldbrandgeschichte auch noch drinnen ist, das haben wir am Anfang auch ein bisschen belächelt, Spähposten. Spähposten, die, was sie das für einen Gegenhang oder unmittelbarer anderer Nähe anschauen und berichten, hey, pass auf, der Waldbrand breitet sich nach links, nach rechts, nach unten. Hast du schon mal gehört, dass sich ein Waldbrand nach unten ausbreitet? Ich nicht.
Ja, haben selten, wir
gehabt.
Ja,
gewaltig haben wir das gehabt.
Wie kann das passieren? Wie funktioniert das?
Also ich glaube, dass wir das gehabt haben durch die Brandbekämpfung. Aber man muss sich jetzt da schon vorstellen, wenn der Hubschrauber 2 bis 3 Kubik die größeren Maschinen abschmeißen, ist das teilweise fast wie Erdrutsch. Und natürlich nimmt es da Geröll, Wurzelstöcke, brennendes Holz mit ab. Das fällt dann durch ab und den gesunden Wald wieder rein. Und auf einmal hat man ganz woanders einen Brand gehabt. Also wir haben dort wirklich einmal einen Klick gehabt. Ich habe das belächelt auch dort. Was wird denn da jetzt sein? Der Brand ist ja ganz was anderes. Das kann nicht dort sein. Da sind wir dort schauen gefahren und da la. dort brennt es wirklich. Und dort hätten wir fast eine Brandausbreitung gehabt auf dem Gegenhang. Und wenn wir das dort nicht erwischt hätten, dann wäre unsere Nabelschnur abgeschnitten gewesen. Dann hätten wir nur mehr Bekämpfung aus der Luft gehabt. Also dort hat man dann eine Geländeschneise gemacht, wo man wirklich das ganze Schadholz und den ganzen Bewuchs dort wirklich weggeschnitten hat. Also wirklich das Gelände dort komplett kahl gelegt, dass es zu keiner Brandausbreitung kommt dort. Das ist harte Arbeit, das klingt halt schnell dazu, das ist harte Arbeit. Mhm. Und das bei 30 Grad im Schatten.
Mhm. Unglaublich, und das im April.
Und das im April.
Ich habe mal sagen lassen, am ersten, zweiten Tag, da hättet ihr eigentlich schon gedacht, dass das gar nicht so ein großer Einsatz wird. Da war ja eigentlich eine Entspannung mal da.
Also ich hätte gesagt, am Samstag auf Nacht, wie wir heimgefahren sind, wir sind so gegen 10, haben wir den Einsatz mit Hubschrauber und das aufgegeben. Da war dann also Sonnenuntergang. Wir haben aber zwei Züge vor Ort lassen. Einmal den Zug Volzberg und einmal einen eigenen Zug aus Graz Umgebung, die was die Aufgabe gehabt haben, Wege zu bewachen und das Feuer dort halten. Also wir haben am Samstag nicht mehr am 10 auf Nacht dort offenes Feuer für was gehabt. Ja, aber dann sind wir durch anderes belehrt worden. Dann ist der Feind Wind gekommen und dort hat man dann einmal gesehen, was geht wirklich mit Wind. Und das war gleich wie beim Grillen, wenn man merkt, okay, es wird kühler und man braucht wieder fürs Fleisch Wärme. Man fachelt das an und das war dort ganz gleich. Ja, also wir haben dort dann am Samstag in der Nacht ungefähr 300% Brandausbreitung gehabt. Also das Ganze hat sich dann ungefähr auf 20 bis 30 Hektar ausbreitet, nur in der Nacht. Und das war gewaltig. Also die haben mich dann angerufen. Dann habe ich den Günther wieder angerufen, der war ja der Stabsleiter. Du, wir müssen da jetzt reinfahren, die schreien alle Alarm. Das haben sie zurückgezogen, weil die meinen, das Feuer nicht erhalten. Haben sofort den Förster wieder alarmiert. Wir haben einen zuständigen Förster für das. Sind uns das angeschaut vor Ort. Und dann haben wir gesehen, wir sind da durchs Feuer wieder durchgefahren, weil wir hätten uns nicht gedacht, das ist so schnell, das ausbreitet. Wir haben Hydroschulter, kleine Hydroschulter gestellt gehabt. Die brauchen so ungefähr 50 Liter, die werden mit D-Schlauch betrieben. Die haben wir dort gestellt gehabt. Keine Chance. Keine Chance. Über den Wipfel hat es die Brandausbreitung gegeben. Also du bist dort gar nicht hingekommen mit deinem Löschwasser, wo die Brandausbreitung eigentlich war. Weil es hat oben die Weg einfach drüber geschlagen. Und auch ein Strahlrohr, jetzt wenn wir hernehmen, ein AC-Strahlrohr, für manche, die was sagen, ja, warum habe ich keine Strahlräder, hat man eine Wurfweite von, ja, bestenfalls 20 Meter, ne? Die Bäume haben gehabt ungefähr 30, 40 Meter und dort ist der Sturm dann angefahren und hat sich das ausbreitet. Das war schon gewaltig.
Also so ein richtiges Kronenfeuer, so ein richtiges Wipfelfeuer, wie man das aus den Filmen und Südeuropa kennt.
Wie man das aus den Filmen kennt, jawohl, aus Kroatien und natürlich aus Los Angeles, also hätte ich mir nicht gedacht, dass ich das in der Steiermark einmal sehe. Was vielleicht ein bisschen noch so ein Einschnitt war, was man so auf einmal sagt uns der Förster, du Hannes, wir sind da alle bei dir, wir haben da auf der Ostseite ein Problem. Das Problem ist 800.000 Euro wert und hat ungefähr zwischen 500 und 600 Liter Öl mit. Dort steht eine Seilbahn, das ist für die Holzbringung. Dann haben wir dort einmal durchgeschnappt, ja, wie weit sind wir dort noch weg? Dann haben wir mal rausgesucht, das, okay, sind dort hingefahren, das waren nur 400 Meter. Weil uns die Forstmaschine da aufgeht, waren nicht nur die 800.000 Euro dahin gewesen, sondern wir hätten auch dort einen gewaltigen Umweltschaden wahrscheinlich gehabt und das brennende Öl, das war uns bergab geronnen und hätte wahrscheinlich dann wieder das komplett und alles angefacht zum Brennen. Also das war dann eins der großen Herausforderungen, was wir schnell haben müssen angehen, dass wir wirklich die Maschine, die Forstmaschine dort schützen. Und das ist uns auch gelungen, weil der hat dann auch die Besitzer dort gleich alarmiert von der Forstmaschine. Da kann man nicht einfach wegfahren. Man braucht ungefähr dort 5 bis 6 Stunden, bis man das Gerät abgebaut hat. Also da fährt man nicht weg mit einem Lastwagen. Das ist wirklich zum Abbauen. Und die haben das dann abgebaut und sie Sicherheit braucht. Der Brand ist zugekommen dort bis auf 50 Meter.
Wir reden da jetzt vom Sonntag, zweiter Einsatztag, oder?
Das war Sonntag, am Tag war das die Hauptaufgabe dort auch zum Schützen. Aber natürlich am Samstag auf Sonntag haben wir uns das angeschaut. Da ist der Günther auch mitgefahren und dort haben wir schon gesehen, das Ausmaß, es wird immer blöder und blöder für uns.
Ja, Günther, wie hast du diese Passage in Erinnerung?
Ja, ich glaube, das wird mir ewig in Erinnerung bleiben, weil da sind wir mit dem Förster sein Auto unterwegs gewesen und dann war kurz die Überlegung, was machen wir jetzt dort, sind wir hinkommen, der Weg hat brennt, fahren wir durch. Wenn wir durchfahren, zurück können wir nicht mehr. Das muss funktionieren. Ja, dann haben wir uns kurzzeitig entschlossen, fahren wir durch und haben eben zu der Maschine hinkommen und haben uns die Situation dort angegeben. Ich meine, das ist, glaube ich, einzigartig, das will ich nicht mehr erleben, dass du so durch einen Feier fährst mit einem Auto. Ja, einzigartig.
Was ist das für ein Gefühl? Egal wie viele Übungen man hinter sich hat, aber das kann man ja wirklich nicht üben.
Ja, ich glaube, das Gefühl, das ist ja schon nachgekommen, wenn man dann einmal Zeit gehabt hat zum Nachdenken. Dort denkst du echt nur, wie kann ich helfen? Wie kann man das in den Griff kriegen? Da hat man nicht so die Gefühle, was da jetzt ist, sondern ja, da ist zum Helfen aus.
Ich nehme an, den Geruch, den Rauch, den zieht es ja in die Kabine da auch rein, das riecht man ja wahrscheinlich auch.
Ja, sicher, das hat man lange in der Nase. Also das habe ich, glaube ich, heute noch, dass ich das nicht mehr von mir habe und ich habe das auch lang von mir gesehen. Also das war sehr einschneidend, dass da durch den Feier fährst. Das, wie der Hannes schon sagt, das denkst du nicht, dass das dir einmal passiert.
Also wir haben dort ja wirklich gönnt, dass sogar die Strahlungswärme schön gespürt, oder? Vor dem Feier, da kam ich dort, da hast du richtig, es wird warm, ein Auto zu war. Also komplett ungewöhnlich, nicht, tut man normal auch nicht, muss man sagen, bitte da die kann roten. Aber es hat nicht geholfen, es hätte keine Retour mehr gegeben.
In welchem Auto wart ihr da? War das ein Einsatzfahrzeug? War das ein Waldbrand HLF?
Nein, das war das Forstauto von Förster.
Ah, wirklich?
Das war ein Pickup, ein normaler Pickup, der was sehr im Forstdienst hat. Mit dem sind wir da durchgefahren. Und
oje.
Drohnenalarm.
Schon wieder.
Und sofort Wirtschaftsgebäude brennt.
Alarm von Steiermark. Sirenenalarm für FF Hitzendorf.
Das wird eine Live-Reportage.
Hannes, hast du das mitgehört?
Ja.
Stoppsalarm.
Sirenenalarm für FF Eisbach Rhein.
Ja.
B13 Wirtschafts.
Oje, ich muss leider. Ja, wir müssen das anders mal nachholen.
Ja, klar.
Gut. Danke. Tschüss.
Ja, Wirtschaftsgebäudebrand wird länger dauern. Und da sind sie dahin. Ja, meine Damen und Herren, da bleiben nur noch ihr und ich übrig jetzt. Ja? Das ist genau der Moment, von dem der Hannes vorher gesprochen hat. Großer Einsatz und man darf nicht mit. Augen auf bei der Hobbywahl und Augen auf bei der Berufswahl. So ist das manchmal. Auch das Leben als Feuerwehr-Podcaster ist voller Überraschungen und ihr seht immer ein bisschen mehr Aufwand, als man glaubt. Aber ja, dann würde ich sagen, Fortsetzung folgt. Das war Teil 1 und in der Blaulichthelden-Folge 115, da geht es dann weiter mit dem zweiten Teil. Da schauen wir uns vor allem auch noch den Drohneneinsatz in Eisbach Rhein im Detail an. Und in der Zwischenzeit kann ich euch einige Folgen als Überbrückung empfehlen. Zum Beispiel den historischen Jahrhundertwaldbrand, den flächenmäßig größten Waldbrand in der Geschichte der Steiermark. Auch in einer Doppelfolge, 66 und 67. Damals sind die Einsatzkräfte sogar mit dem Raftingboot zum Brandherd ausgerückt und es geht auch da um den Drohnen- und Hubschrauber-Einsatz. Und wenn euch zum Beispiel ein Auslandseinsatz interessiert, Folge 98, da geht es um den Waldbrandeinsatz in Montenegro und eine Podiumsdiskussion mit Feuerwehr, mit Bundesheer und mit Waldbrandforschung haben wir bei der Rettermesse aufgenommen. Hört ihr in Folge 45. Damit ihr aber den zweiten Teil von diesem Einsatz nicht verpasst, abonniert uns gerne auf Spotify oder in eurer Lieblingspodcast-App auf Abonnieren klicken. Sehr, sehr gerne natürlich auch 5 Sterne dalassen. Und wenn ihr in keiner App hört, dann abonniert unseren Newsletter unter blaulichthelden.at/newsletter. Wir hören uns jedenfalls sehr gerne wieder. Bis dahin, ciao, servus und gut wär.